Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 8. Juli. Das Befreiungswunder brachte Paulus und Silas ins Gefängnis. Ein Befreiungswunder befreit sie wieder und sie bleiben trotzdem im Knast, wegen dem Gefängniswärter. Der kam mit seinem ganzen Haus zum Glauben und zur Taufe und alle zusammen auch zu einem schönen Fest. Und am nächsten Morgen werden die christlichen Missionare rehabilitiert. Dann geht die Reise weiter. Apostelgeschichte 17, 1 bis 15, Basisbibel. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Synagoge. Wie gewohnt ging Paulus dorthin. An drei Sabbaten sprach er mit den Versammelten über die Heilige Schrift. Er legte sie aus und zeigte so, der Christus musste leiden und danach von den Toten auferstehen. Jesus, den ich euch verkünde, ist dieser Christus. Einige Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Dazu kamen viele Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Unter ihnen waren auch etliche einflussreiche Frauen. Weiter nach Thessaloniki, so sagen wir heute. Da war ich schon mal, ganz früher, nach dem Abi. Klasse Tour, klasse Zeit, heiß, ziemlich heiß. Damals war Thessalonich die Provinzhauptstadt Mazedoniens. Paulus und Silas verhalten sich so, wie wir es schon kennen. Zuerst das Evangelium den Juden verkünden, den Proselyten und den Nichtjuden. Über die Lehre des Paulus erfahren wir, dass er versucht, aus dem griechischen Alten Testament, der Septuaginta, darzulegen, dass der jüdische Messias leiden und von den Toten auferstehen musste. Und Paulus erläutert weiter, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Messias. An seinen Ausführungen leuchtet auf Anhieb eigentlich gar nichts ein. Der Messias sollte Israel befreien. Aber Paulus verkündet einen Messias, der leidet. Schlimmer, der gekreuzigt wurde. Schlimmer kann man nicht scheitern. Gut, dann wurde er auferweckt. Aber die Kreuzigung ist damit ja nicht weg. Alles das sind Glaubenshindernisse. Und so sieht auch das Ergebnis aus. Nur wenige Juden lassen sich überzeugen. Bei den nichtjüdischen Zuhörern, den Griechen, sah es etwas besser aus. Spannend! Auch hier werden wieder wohlhabende und einflussreiche Frauen erwähnt. Aber das riecht auch nach Ärger, denn die, die der neuen Lehre folgen, die werden jetzt wohl eine neue Gemeinschaft gründen, ein Grüppchen bilden, neben der traditionellen Synagoge, sich also von den übrigen Juden absetzen. Und damit gehen der Synagoge auch finanzstarke Anhänger und vor allem Anhängerinnen verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das toll finden. Vers 5. Die übrigen Juden missgönnten ihnen diesen Erfolg. Sie holten sich eine Handvoll übler Kerle, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben. Mit deren Hilfe wiegelten sie das Volk auf und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie zum Haus des Jason. Sie waren auf der Suche nach Paulus und Silas, um sie vor die Volksvollversammlung zu stellen. Aber sie trafen die beiden nicht an. Da schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Stadtobersten und schrien, diese Leute versetzen die ganze Welt in Aufruhr und jetzt sind sie hier bei uns aufgetaucht. Jason hatte sie bei sich aufgenommen. Allesamt verstoßen sie gegen die Gesetze des Kaisers. Sie behaupten, dass ein anderer König ist, Jesus. Ja, was fällt da auf? Zum einen, wie man die Christen anklagt. Die Gegner sagen, dass sie die ganze Welt in Aufruhr versetzen. Übertrieben? Natürlich ist das übertrieben. Hey, das ist voll übertrieben. Aber das macht auch ein bisschen deutlich. Die Jesus-Bewegung, die breitet sich schon aus. Und man kann zu so einer Übertreibung kommen. Und natürlich ist die Rede von Jesus, dem jüdischen Messias, nicht unpolitisch. Wenn man von einem Messias redet, dann muss man auch die Anspielung an einen König mit reinbringen. Also da funkt einer dem römischen Kaiser dazwischen. Stellt euch das vor, da wird ein jüdischer König in Griechenland, Mazedonien, proklamiert und der hat sogar Bedeutung für die nicht-jüdische Bevölkerung von Thessalonich. Das ist eine Frechheit. Da kann man sicher eine Anklage draus basteln, denn das klingt nicht kaisertreu. Vers 8. Als die Stadtobersten und die Volksmenge das hörten, waren sie empört. Jason und die anderen mussten eine Bürgschaft hinterlegen, dann ließ man sie wieder frei. Noch in derselben Nacht schickten die Brüder und Schwestern Paulus und Silas nach Beröa. Ja, die verhafteten einheimischen Jesusjünger werden gegen Kaution freigelassen. Zur Sicherheit schickt die Jesusgemeinschaft die Verursacher, den Paulus und den Silas, weiter in die 75 Kilometer entfernte Kleinstadt Beröa. Ja, was werden unsere Apostel da machen? Keine Frage. Vers 10. Kurz nach ihrer Ankunft gingen sie in die jüdische Synagoge. In Beröa waren die Juden aufgeschlossener als in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf. Täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Viele von ihnen kamen zum Glauben, darunter waren nicht wenige einflussreiche Griechen, vor allem Frauen, aber auch Männer. Ja, alles klar, ich sag mal gut, dass die beiden nach Beröa kamen. Und was auffällt, auch in dieser Kleinstadt gibt es eine jüdische Diaspora. Das muss irgendwie schon ein bisschen was Internationales gewesen sein. Und es läuft augenscheinlich ganz gut. Eine einheimische Jesusgemeinschaft entsteht aus Juden und Proselyten in diesem kleinen Dorf, in dieser Kleinstadt, sag ich. Und wieder werden einflussreiche Nichtjuden und Frauen erwähnt. Also das fällt doch schon auf, dass der Jesusweg, den Paulus und Silas verkünden, dass der besonders einladend wirkt auf wohlhabende und gebildete Menschen. Und da vor allem auch Frauen. Ja, wie wird es weitergehen? Vers 13. Die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes verkündete. Also reisten sie ihm nach. Auch hier versetzten sie die Leute in Unruhe und hetzten sie gegen Paulus auf. Deshalb schickten die Brüder und Schwestern ihn schnell weiter hinunter zur Küste. Silas und Timotheus blieben in Beröa. Seine Begleiter brachten Paulus bis nach Athen. Dann kehrten sie zurück. Paulus gab ihnen die Anweisung, für Silas und Timotheus mit, so schnell wie möglich nachzukommen. Ja, das alte Lied. Auch die Gegner können reisen und folgen den christlichen Missionaren. Für Silas und Timotheus geht's noch nicht weiter. Sie bleiben in Beröa, aber Paulus zieht weiter, sicherheitshalber. Der Chef ist am gefährdetsten. Und so bringt man Paulus nach Athen. Big City Life. Da will Paulus die beiden Mitarbeiter Silas und Timotheus doch lieber bei sich haben. Denn er spürt vielleicht da schon, Athen, das wird eine ganz dicke Nummer. Ja, unser heutiger Text. Ich sag's mal so, man kann nur rausholen, was drinsteckt. Mir bleibt zweierlei oder dreierlei vielleicht hängen. Einmal, die Anknüpfungspunkte sind wichtig. Paulus findet in der Gottesehrfurcht der Nichtjuden eine Brücke für das Evangelium, um von Jesus zu erzählen. Dabei ist die Septuaginta, das griechische Alte Testament, sehr wertvoll. Meine Frage, über welche Brücken können wir heute zu unseren Mitmenschen gehen? Wo knüpfen wir an? Das Zweite, dass so viele Frauen, wohlhabende Frauen, angezogen wurden, lässt für mich darauf deuten, dass in der Jesusgemeinschaft zu der Zeit doch auch eine besonders frauenfreundliche Atmosphäre, Lehre und Gemeinschaft gepflegt wurde. Das scheint mir doch auffallend zu sein. Und das Dritte, Frustrationstoleranz. Eigentlich ist Paulus mit seinem Team aus jeder Stadt rausgeflogen. So kann man auch die Welt kennenlernen. Gut, überall entstehen auch kleine Jesusgruppen. Aber das ist doch alles sehr, sehr bescheiden. Alltag, Gemeinde und Missionsarbeit, das sieht durchaus mühsam aus. Manchmal. Ich bete. Gott, dieser Tag und was er bringen mag, sei mir aus deiner Hand gegeben. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg, ich will ihn gehen. Du bist die Wahrheit, ich will sie erkennen. Du bist das Leben. Mag mich umwehen, Leid und Kühle, Glück und Glut. Alles ist gut, so wie es kommt. Gibt, dass es frommt. In deinem Namen, Jesus Christus, beginne ich. Amen und Shalom.